Die Gnade unseres Herrn sei mit euch allen. Ja, mir geht's eigentlich wie dem Kai. Ich kann das Wort Corona auch nicht mehr hören. Ich würde dafür stimmen, es als das Unwort des Jahres zu bezeichnen. Ich weiß auch gar nicht so sehr, ob ich über Corona reden will, sondern über Krise allgemein. Ob eine Krise nicht auch positive Chancen für uns bereithält. Da bietet sich natürlich die Corona-Krise an, durch die wir alle im Moment gemeinsam gehen. Eine Krise, die den ganzen Planeten zum Stillstand zwingt. Und da, wo es der Virus nicht schafft, da schaffen wir es durch unseren Streit, wie man es richtig macht. Und das Resultat? Rien ne va plus. Nichts geht mehr. So nennt man das beim Roulette. Und bei Monopoly gehen sie zurück auf Los. Muss ich da jetzt eigentlich irgendwo drücken, damit man die Folien sieht? Ja, ich glaube, Technik macht es schwierig. Jetzt sieht man was. Ha, klasse. Ja. So etwas kennt man in der Technik auch. Es gibt dafür eine besondere Funktion, die sogenannte Reset-Funktion. Und der Reset ist eine Riesenchance und darum will ich ihn kurz erklären, und zwar anhand von einem Handy. Jetzt bin ich da aber trotzdem irgendwie durcheinander. Ah, da, nee, irgendwas stimmt hier nicht, aber gut, ist egal. Ja, anhand eines Smartphones. So ein Smartphone ist ja ein cleveres Teil. Mit denen kann man sogar Online-Meeting machen. Und die sind ja wichtig geworden in der Corona-Krise. Ja, und wie wird das Smartphone so intelligent? Indem man da sogenannte Apps drauf runterlädt, die das Leben gewaltig vereinfachen. Apps, die uns ungeheure Freiheit verschaffen. Warum soll ich 3 Stunden im Stau stehen, wenn mir Google Map eine alternative Route anbietet, wo ich freie Fahrt habe? Apps, die es uns erlauben, das Leben erheblich besser zu kontrollieren. Mein Körpergewicht, meine Gesundheit, mein Aktienstand, Bankkonto, Terminkalender. Apps, die mein Leben erheblich vereinfachen. Wieso zum Bahnhof marschieren, Fahrpläne studieren, am Schalter stehen, mühsam ein Ticket erwerben? Mit der Bahn-App mache ich das mit 3 Klicks. Und mit der Zeit füllt sich unser Smartphone mit unzählbar vielen Apps, die wir aus dem Internet auf unser Handy laden. Leider kann es da passieren, dass sich dabei so ein blöder Virus auf das Handy einschleicht. Kein biologischer Virus, so wie das Covid-19, ein technisch-digitaler Virus. Und doch heißt es wie beim echten Virus, rien ne va plus. Nichts geht mehr. Nur nicht einmal mehr das, wozu das Handy eigentlich gemacht war, zum Kommunizieren und Telefonieren. Und genau für diese verfahrene Situation gibt es diese sogenannte Reset-Funktion. Sie stellt das Smartphone wieder zurück auf die ursprünglichen Werkseinstellungen. Na, wir erinnern uns, bei Monopoly gehen sie zurück auf Los. Dadurch wird nämlich dieser blöde Virus rausgeschmissen. Soweit, so gut. Leider werden mit dem Virus auch all diese wunderschönen Apps entfernt, die unser Leben so schön vereinfacht haben, die uns grenzenlose Freiheit verschafft haben und die uns erlaubt haben, das Leben im Griff zu haben. Und doch, der Reset ermöglicht uns wieder das zu tun, wozu das Handy eigentlich gemacht war, zum Telefonieren und Kommunizieren. Die Bibel kennt auch so einen Reset, das Gericht Gottes. Ich liebe die deutsche Sprache. In dem Wort Gericht steckt das Wort richten. Etwas wieder herrichten. Etwas, was verbogen, verdreht, durcheinander geraten ist, wieder in den ursprünglichen guten Zustand versetzen. Ein Reset. Die Werkseinstellungen wiederherstellen. Das Gericht Gottes ist etwas sehr Positives. Die Corona-Krise bringt ja viele Menschen zum Nachdenken. Das allein ist schon ein gewaltiges Plus. Auch über Konzepte wie das Gericht. Ich habe kürzlich ein Video von Aurelio Savina gesehen, das ich uns jetzt gerne zeigen möchte. Aurelio Savina ist ein deutsch-italienisches Model.
Und mein Name ist Covid-19, aber ihr kennt mich wahrscheinlich unter dem Namen Coronavirus. Entschuldigt mich für mein vorwarnungsloses Erscheinen, aber es liegt nicht in meinem Erstreben, euch wissen zu lassen, wann ich erscheine, in welcher Form und Stärke. Warum ich hier bin? Nun, sagen wir, ich bin hier, weil ich es leid war. Ich war es leid zu sehen, wie ihr euch zurückentwickelt, anstatt aus dem, was euch gegeben wurde, was Gutes zu machen. Ich war es leid zu sehen, wie ihr euch kontinuierlich mit euren eigenen Händen zerstört. Ich war es leid zu sehen, wie ihr diesen Planeten behandelt, wie ihr euch gegenseitig behandelt, eure Gewalt, eure Kriege, eure zwischenmenschlichen Konflikte, eure Vorurteile. Ich war müde von eurer Heuchelei, eurem sozialen Neid, eurem Egoismus. Ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr euch und euren Familien widmet. Ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr oftmals euren Kindern schenkt. Ich war es leid zu sehen, wie viel Wert ihr den oberflächlichen Dingen schenkt. Und wie wenig Interesse ihr an den wichtigen, essentiellen Dingen zeigt. Ich war es leid zu sehen, wie ihr ständig nach dem schönsten Kleid, dem neuesten Handy und dem schnellsten Auto sucht, nur damit ihr euch realisiert fühlt. Ich war es leid zu sehen, wie sehr ihr euch hintergeht und desinteressiert miteinander umgeht. Ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr euch nehmt, um miteinander zu kommunizieren. Eure kontinuierlichen Lamentelen, eure ständige Unzufriedenheit und dafür rein gar nichts zu tun, um es zu ändern. Ich weiß, ich bin hart mit euch. Vielleicht zu hart. Aber ich schaue niemandem ins Gesicht. Denn ich bin ein Virus. Was ich euch zeigen will, ist einfach. Ich wollte euch eure gesellschaftlichen Limits zeigen, mit denen ihr lebt, damit ihr sie ein für alle Mal beseitigen könnt. Ich habe extra alles zum Stillstand gebracht, weil ich will, dass ihr ab jetzt all eure Energie für das einzig Wichtige nutzt. Ganz einfach. Das Leben, euer Leben und das eurer Kinder, es zu teilen, zu streicheln, zu behüten. Ich wollte euch mit Absicht eingeschlossen, isoliert in euren Häusern, getrennt von euren Eltern, euren Großeltern, Kindern oder Enkelkindern, damit ihr endlich versteht, wie wertvoll eine Umarmung ist, der menschliche Kontakt, ein Dialog, ein Händedruck, ein gemeinsamer Abend mit Freunden. Ein Spaziergang im Park an der frischen Luft. Das muss der neue Anfang sein. Ihr seid alle gleich. Ihr seid alle gleich. Macht bitte keine Differenzen zwischen euch. Ich bin nur auf der Durchreise. Aber der Zusammenhalt und das Gefühl der Liebe, der Zusammenarbeit. Ich habe es in einer so kurzen Zeit erreicht. Aber es soll für die Ewigkeit halten. Lebt eure Leben so einfach wie nur möglich. Geht langsam, atmet tief, tut Gutes, genießt die Natur, tut, was euch gefällt und erfüllt. Wenn ihr wieder anfangt zu leben, zu feiern, werde ich schon fort sein. Aber vergesst niemals, nur bessere Menschen zu sein, wenn ich präsent bin. Ciao.
Auch wenn jetzt Aurelio Savini nicht ein typischer Vertreter unserer frommen christlichen kirchlichen Kreise ist, ich finde, er hat viel verstanden von dem, wie ein Gericht ist und wie es wirkt. Er spricht über einen Neuanfang, über einen Reset, davon, dass dieser schmerzhafte Einschnitt eine Neubesinnung wirkt. Zu dem, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Und das ist genau die Frage, um die es heute Morgen geht. Gibt es tatsächlich in dieser schmerzhaften Krise auch positive Chancen für uns zu ergreifen? Aber bevor wir uns mit den potenziellen Chancen der Krise auseinandersetzen, stellt sich eine ganz andere Frage. Wie reagiere ich eigentlich auf diese Krise in angemessener Weise? Gerade wir Christen dürfen uns doch die Frage stellen, Gott, was erwartest du von mir in dieser Situation? Doch davor sollte ich verstehen, was geschieht hier eigentlich mit mir, mit uns? Was sind die Ursachen dieser Krise? Oder anders formuliert, wer ist der Feind, dem ich hier begegnen will? Ich beginne mit, was sind die Ursachen der Krise? Aurelius spricht von einer pädagogischen Maßnahme, einer Zurechtweisung mit dem Ziel, etwas zum Besseren zu führen. Die Bibel kennt das auch, eine Art göttliche Erziehung. Das Erstarken des babylonischen Reiches 500 vor Christus wurde von den Propheten als göttliches Wirken verstanden und nicht nur als eine interessante historische Entwicklung. Die daraus resultierende babylonische Gefangenschaft, in der das Volk Israel sowohl den Tempel als auch den Zugang zur Heimat verloren hat, wurde als göttliches Gericht verstanden. Es war sozusagen das Gegenteil der Corona-Krise, nicht Hausarrest, sondern Hausverbot. Dadurch sollte eine Rückbesinnung auf das Eigentliche, eine tiefgreifende Erneuerung geschehen, was 70 Jahre später dann tatsächlich passiert ist. Aber neben dieser Erklärung, von der auch Aurelius spricht, kennt die Bibel noch weitere Ursachen für die Entstehung von Krisen. Im Vaterunser beten wir, bewahre uns vor dem Bösen. Das Böse in dieser Welt zu leugnen, so wie manche Staaten die Corona-Krise leugnen, das ist sehr dumm. Im Petrusbrief heißt es, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, dem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Die allererste Krise war genau eine solche. Leider haben Adam und Eva nicht sich an den Rat von Petrus gehalten. Sie haben dem Bösen, verkörpert durch die Schlange, nicht widerstanden, mit katastrophalen Auswirkungen auf den Planeten. Auch Jesus wurde noch, bevor er überhaupt anfing, das Wort Gottes zu verkündigen, von so einem Angriff des Bösen heimgesucht. Eine weitere biblische Erklärung für Entstehung von Krisen ist unsere Sünde. Es wäre angemessen, es wäre vermessen gewesen, in der Katastrophe von Tschernobyl Gott oder dem Teufel die Schuld in die Schuhe zu schieben. Nein, unser schuldhaftes Verhalten hat diese Krise verursacht. Vor 20 Jahren war meine Ehe und auch mein eigenes Leben in einer gewaltigen Krise. Die Ursache aber war sehr klar. Meine Sünde, mein Alkoholmissbrauch haben diese Krise verursacht. Die Bibel ist sehr nüchtern in ihrer Erklärung zur Entstehung von Krisen. Im Römerbrief heißt es, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die Schöpfung ist nicht mehr in ihrem paradiesischen Zustand. Sie liegt in Wehen, sie stöhnt, sie ächzt, seit Gott sie in die Hände der Menschen gelegt hat und wartet darauf, erneuert zu werden. Erdbeben, Seuchen, Tsunamis, Naturkatastrophen aller Art sind die Folge. Dieses ganze Spektrum von Ursachen kennt die Bibel und vermutlich noch ein paar mehr. Und jede dieser Ursachen erfordert eine andere Reaktion. Und bevor ich auf die angemessenen Reaktionen zu sprechen komme, ein Gedanke zuvor. Ich bin davon überzeugt, dass in jeder Krise meistens mehrere dieser Faktoren am Wirken sind. Zum Beispiel bei der vorhin erwähnten babylonischen Gefangenschaft. Ja, es war ein Gericht Gottes, so haben es die Propheten verkündet. Und doch bleibt Krieg immer auch schuldhaftes Verhalten der Menschen. Und als damals dann das ganze jüdische Volk durch einen bis dahin nie dagewesenen Holocaust hätte vernichtet werden sollen, hat es Königin Esther auch als eine Attacke des Bösen verstanden und hat ihm widerstanden durch ein dreitägiges intensives Gebetsfasten. Nun zu den spezifischen Reaktionen. Ich finde es wichtig, dass wir als Kirche den ganzen Erste-Hilfe-Koffer kennen und nicht nur zum Beispiel das Pflaster. Wenn Gott uns erzieht, dann gibt es nur eins. Wir gehen ins Gebet, wir gehen auf die Knie. Nehmen Gottes Korrektur demütig an. Herr, lehre mich, dich zuerst zu lieben und dir zu gehorchen. Zweitens, wenn das Böse mich attackiert, gibt es ebenfalls nur eins. Im standhaften Glauben und treuen Gebet dem Bösen widerstehen. Weder lamentieren, noch diskutieren, noch die Werke der Diakonie werden uns befreien vom Bösen. Wenn die Folge der Sünde uns in die Krise stürzt, ist Gebet sicherlich hilfreich. Und bitte nicht wegrennen von Gott. Aber noch viel wichtiger, wir tun Buße. Wir verändern unser Verhalten, machen eine Therapie, gehen in die Beichte, tun, was immer hilfreich ist, um den Missstand abzuschalten. Und viertens, wenn das Erdbeben die Bewohner zugeschüttet hat, ist die Beichte sicherlich nicht die geeignete Maßnahme. Wir tragen die Steine weg, verarzten die Verletzten, holen aus dem Erste-Hilfe-Koffer die Werke der Diakonie und tun die Werke der Barmherzigkeit. Ich komme jetzt zu den positiven Chancen, von denen ich glaube, dass sie sich tatsächlich auch in der Krise öffnen. Jesus spricht am Ende seiner bekanntesten Predigt, der Bergpredigt, über intelligentes Krisenmanagement. Wir kennen vermutlich alle das Gleichnis vom Hausbau. Da stellt Jesus den Zuhörern eine wichtige Frage. Trägt das eigentlich da, worauf ich so stehe und ich mein Leben gründe? Er verwendet den Sturm als Symbol für die Krise, der diese Frage beantworten soll. Jede Krise ist auch ein Prüfstein für die Wirklichkeit. Wie gesagt, ich liebe die deutsche Sprache. Krise führt zwangsweise zu Enttäuschung. Übertäuschung, Illusionen über unser Leben. Sie befreit uns. Auf was habe ich eigentlich da so mein Leben gegründet? Ein Leben ohne Freiräume ist zum Verkümmern verurteilt. Unsere Väter haben für die Freiheit ihr Leben gelassen. Ohne ein gewisses Maß an Kontrolle über mein Leben werde ich handlungsunfähig. Von Erdbebenopfer kennen wir die traumatische Erfahrung, wenn der als sicher geglaubte Boden plötzlich nicht mehr verlässlich ist. Und auch der Komfort ist Bestandteil des Lebens. Ein Zuhause, wo ich mich geborgen fühle, Beziehungen, in denen ich sicher bin. Die Krise erschüttert aber genau diese Dinge und zwingt mich, tiefer zu graben, zu dem vorzudringen, was unerschütterlich ist. Die Krise zerstört unsere Illusion vom ewigen Leben hier auf der Erde, von der grenzenlosen Freiheit und vom niemals endenden Komfort. Und Jesus nennt seinen Zuhörern dieses unerschütterliche Fundament. Das wahre Gold, das in den Tiefen verborgen ist. Sein Wort, im Bild dargestellt durch Gott, ist gut. Die ganz große Chance, die uns die Corona-Krise eröffnet, ist, sie zwingt uns tiefer zu graben. Zudem nicht beim Vordergründigen stehen zu bleiben. Unser Leben ganz neu in Gottes Wort zu gründen. Und das wird ganz sicher nicht automatisch passieren. Wir müssen schon den Spaten in die Hand nehmen. Wenn wir weniger Party feiern und den Hausarrest nutzen, tiefer im Wort Gottes zu graben, gehen wir vermutlich als Sieger aus dieser Krise hervor. Wer nun aber glaubt, dass dieses unerschütterliche Fundament, das Wort Gottes, von der Krise verschont bleibt, der täuscht sich. Soll sich ja gerade als unerschütterlich erweisen, ne? Gott ist gut, ist ja wohl ein schlechter Witz. Wenn mir alle Freiheiten genommen werden, ich Hausarrest bekomme. Mir mein Komfort, meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung weggenommen werden. Gott ist gar nicht gut. Wenn ich erlebe, dass meine Altersversorgung, meine Aktien, meine Arbeitsstelle gerade mal so den Bach runtergehen. Und ich die Kontrolle über mein Leben verliere. Ja, wir Christen wissen, Gott tut das Böse nicht. Aber offensichtlich verhindert das auch nicht. Und hier bahnt sich die zweite Chance an, die sich uns in der Krise eröffnet. Wir alle haben so unsere Gedanken zum Leben. Den Guten geht's gut, die Bösen werden bestraft. Das Leben ist schön, das Leben ist nett. Leider sind diese Gedanken alle viel zu klein. Gott sagt durch den Propheten, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Ich stelle mir Josef vor, wie er gerade so von seinen Brüdern ins Loch geworfen wird. Wegen seiner überheblichen Träumereien. Und jetzt nach Ägypten in die Sklaverei verkauft wird. Da sitzt er jetzt in seinem Loch. Freiheit massiv eingeschränkt. Komfort eher weniger. Die Kontrolle über sein Leben übernehmen jetzt die ägyptischen Sklavenhändler. Wir wissen von Josef, dass er sich ein weiches Herz bewahrt hat. Auch gegen seine Brüder. Die Melodie in seinem Herzen ist nie verstummt. Gott ist gut. Aber er hat keine Vorstellung, wie großartig Gottes Pläne sind, die er für sein Leben hat. Meine göttlichen Träume, so hat sich Josef möglicherweise gedacht, bedeuten, dass ich der wichtigste Mitarbeiter in unserem kleinen Familienbetrieb werde. Und das geht jetzt gerade mal so den Bach runter. Gott wollte ihn aber zur rechten Hand des mächtigsten Herrscher der damaligen Welt machen, dem damaligen ägyptischen Pharao. Josef konnte nicht verstehen, dass Gott gerade dabei war, mitten in der Krise, ihn genau dorthin zu transportieren. In Josefs kleiner Welt und seinen kleinen Gedanken war nicht genügend Platz für Gottes großartige Träume. Josef hatte keine Chance, auch nur im Ansatz zu verstehen, was Gott hier mitten in der Krise mit ihm tut. Die Theodizee-Frage, warum gerade ich, wieso Gott, helfen nur begrenzt. Unterm Strich gibt es nur eins, was uns auffahren lässt wie ein Adler. Unser Glaube. Bei allem Zweifel, den wir haben können und dürfen. Der Glaube verbindet uns mit Gottes Gedanken, die aber oft noch so wenig sichtbar sind in unserem krisengebeutelten Leben. Wir dürfen diese großartigen Gedanken Gottes nicht nur denken, wir dürfen sie sogar aussprechen, beten, singen. Gott ist gut. Halleluja. Wenn wir uns so im Glauben mit den Gedanken Gottes verbinden, dann eröffnet sich die zweite Chance, mitten in der Krise. Auch wenn wir vieles nicht begreifen und verstehen von dem, was gerade mit uns passiert, wenn wir mit Gott kooperieren, katapultiert uns die Krise möglicherweise direkt in seine großartigen Pläne. Sie befreit uns von unserer kleinen Welt, die wir uns mühsam gebastelt haben und die so wenig zu tun hat mit Gottes großartigen Gedanken und Plänen für unser Leben. Ich wünsche mir, dass wir als Sieger, als Gestärkte aus der Krise vorgehen. Und das wird, wie gesagt, nicht automatisch passieren. So nebenbei aus Versehen werden wir uns beschweren, wie doof alles zurzeit ist. Nein, wir müssen schon tiefer graben in Gottes Wort und im Gebet höher fliegen. Im Glauben. Ein Gedanke zum Schluss. Ich habe zu Beginn der Predigt gesagt, dass unser Streit alles zum Stillstand bringt. Und es bricht mir das Herz, dass wir Christen hier mit schlechtem Beispiel vorangehen. Ganze Gemeinde und Werke sind gespalten. Ich habe kürzlich eine kluge Bemerkung von einem Mann gehört, den viele von Ihnen möglicherweise kennen, Johannes Hartl. Er sagt, dass wir die Krise erst im Nachhinein wirklich bewerten können. So wie Josef in seinem Loch noch nicht wirklich wusste, was hier gerade mit ihm passiert. So können wir auch jetzt noch nicht die politischen, wirtschaftlichen, geistlichen, gesellschaftlichen Auswirkungen richtig bewerten und verstehen. Und das sollte uns barmherzig machen. Mit den Entscheidungsträgern, den Verantwortlichen, auch unserer Regierung, die jetzt schon Entscheidungen treffen muss. Mit unserem Bruder, unserer Schwester, die eben andere, aber doch nur genauso falsche Gedanken hat. Mein Wunsch für uns heute ist, dass wir nicht streiten, sondern graben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.